Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany.
Eigentlich wollte ich eine Musik abspielen, aber ich habe nur einen Ton für heute. Moment. Und damit hallo Carsten Kemmling und alle Hörer. Carsten, du hörst mich wahrscheinlich, hoffe ich.
Ja, hallo. Ich begrüße auch alle Hörer und dich natürlich.
Soll ich dich fragen, warum ich diesen Ton angemacht habe oder wollen wir es gleich besprechen? Ich sage erstmal die Themen. Die Themen sind, und darum sieht dieser Ton, Olympia. Dann werden wir haben nämlich Kritiken analysiert, kann man das so sagen? Ja, ne? Wir haben mal so Manöverkritik gemacht und haben gesagt, wir erzählen den Zuhörern, worüber wir heute sprechen und wann wir darüber
vorher
sprechen.
Vorher schon, ne?
Genau, vorher schon, nicht nachher. Also wir fangen an mit Olympiade.
Man übrigens gar nicht, oder?
Olympia,
sagt man,
oder sagt man?
Sagt man Olympiade?
Okay, dann gebe ich mir nochmal den Ton hier.
Ja.
Also Olympia.
Ja, genau.
Machen weiter mit, ich nenne es mal Kiel und die KVR. Nennen wir es so, können wir so nennen, ne?
Ja.
Und enden mit dem Thema, was im Moment durch alle Fachmedien, alle sozialen Medien und durch alle Köpfe geht, und zwar, ich sage jetzt nicht die Tiere, also dieses Meeressäugetiere, ich sage generell Meeressäugetiere, weil das ist sehr viel passiert. Kann man das so machen?
Ich denke schon.
Und dann fange ich nochmal an, Achtung mit. Das ist übrigens eine App, die ich auf dem Handy habe, weil mein Sohn lernt gerade Fahrrad fahren. Immer wenn er hinfällt, mache ich diesen Ton. Finde ich sehr lustig.
Weißt du denn, dass das zusammenhängt? Weint er dann auch? Oder ist
nee, der lacht. Nee. Der findet das lustig.
Der lacht.
Ja.
Sehr gut.
Er spricht auch von, wenn er mal hinfällt, so ein bisschen, sagt er, ich hatte einen Fahrradunfall. Und dann kommt im Hintergrund, wow. Habe ich heute auch gedacht, ich habe heute ernsthaft, ich habe Sonntag und heute Segeln live geguckt. Was eine Herausforderung ist, finde ich, es fing an mit Startverschiebung, dann kam Wind, dann kam am Anfang Surfen und ich habe das, muss ich ehrlich sagen, ewig nicht mehr geguckt, also Windsurfen sowieso nicht, aber diese, wie heißen die, IQ-Foils?
Ja.
Spektakulär zu gucken, finde ich total geil, also wirklich, ich habe schon gedacht, ich nehme jetzt 100 Kilo ab und mache das dann auch, aber muss man sagen, der deutsche Teilnehmer, so ein bisschen Eddie the Eagle, oder?
Ja, das ist ein bisschen despektierlich, Eddie the Eagle.
Ich glaube so.
Ne? der Junge, der hat er durch seine Eagle-Geschichte geschrieben. Der war ja nie richtig gut. Sebastian Körl dagegen ist der Superstar. Genau, das ist der Superstar des deutschen Teams und der war nicht nur Weltmeister vor zwei Jahren, letztes Jahr war der auch Vize-Weltmeister.
Okay, ich nehme Eddie Siegel ab. Ich nehme das.
Ja, genau. Also, und wenn du mal neben dem stehst, ey, das ist echt eine Kante, ich glaube 95 Kilo oder Anfang 90er Kilo und alles Muskelmasse, also ein richtiger Athlet, wo ich eigentlich immer, ich bin immer stolz darauf, wenn, sag ich mal, mein Sport, wenn da auch es da richtige Athleten gibt und weil, ich erzähle die Geschichte immer mal, wenn die, als ich nochmal richtig im Kraftraum trainiert hatte damals, um mich auf sowas vorzubereiten und dann gefragt wurde von den Kollegen, ey, sag mal, was machst du denn eigentlich für Sport? Ich mach Segel und er sagt dann, jo, ich angel auch. Und den habe ich ist tief abgespeichert und konnte ich nachvollziehen, so ist es, also wird man halt einfach gesehen. Aber Basti Körl ist echt ein Superstar des Sports. Und
das war jetzt auch wirklich scherzhaft.
Nee, ist ja richtig, aber es ist wirklich heute der Tag, das ist wirklich schade. Ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, noch nicht, was passiert ist. Es ist ja noch ganz frisch irgendwie alles, weil an den ersten beiden Tagen, wie du auch, am Sonntag habe ich ja auch gesessen und gewartet und
man hat viel gesessen.
Ein bisschen, weil ich bin dann, irgendwann habe ich es ausgemacht dann und tatsächlich sind die Surfer ja auch gar nicht zum Surfen gekommen an den ersten Tagen. Und gestern haben sie ein paar Rennen durchgezogen, war relativ wenig Wind, da war es schon nicht so gut. Und dann dachte man, okay, hat er Glück gehabt, weil jetzt kommt ja eigentlich ein bisschen mehr Wind. Und wenn sie dann gar nicht surfen, dann ist ja besser, weil er, wie gesagt, er ist schwer, ist kräftig und da braucht man auch ein bisschen Wind. Aber heute waren eigentlich diese Bedingungen und es hat trotzdem nicht irgendwie hingehauen. Und das ist sicherlich, ja, ist eine große Enttäuschung, weil ich habe jetzt auch vorher, hab mich da auch sehr aus dem Fenster gelehnt und habe gesagt, das ist eigentlich die eigentliche Medaillenhoffnung, wo man sagen kann, das ist es jetzt. Aber ich habe ihn auch schon bei der Verabschiedung hier beim NRV in Hamburg ja, noch mal gesprochen. Da hat er so ein bisschen erzählt, weil er quasi im Vorfeld, also alle haben sich ja gewundert, dass er war Weltmeister, Vize-Weltmeister und hat trotzdem fast die Olympia-Qualifikation verpasst. Das war total rätselhaft und hat er es, ja, hätte auch dran gerätselt und mit dem Psychologen und das waren spezielle Bedingungen, aber auch technische. Also er hat irgendwie was, sagt er, mit dem Foil, die haben zwar One-Design-Material, aber da kann man auch so die Feinheiten ausreizen. Es geht da um Millimeter, wie du auch, glaube ich, diese Winkel oder verstellst oder ob das Material irgendwie schief ist, keine Ahnung. Das hätte er gefunden, da wären andere in eine Grauzone vorgedrungen, an die sie nicht gedacht hätten, die aber regelkonform war. Das hätten sie ausgemerzt, das
Okay.
hat er auch sein Material gehabt. Naja, und das dachte ich, okay, das erklärt es natürlich. Und ja, heute hat man mal jetzt irgendwie gesehen, das war irgendwie, ja, nicht so cool,
Ja, ich
ne?
meine, es ist ja manchmal so. Also, jetzt mal mich ausgenommen, weil jeder hat mal einen schlechten Tag.
Ja,
Nein, aber so,
du
manchmal hast du
bist
schlechte Phasen oder so.
ja.
Ich fand es nur heute, also ich habe ja mitgefiebert, weil ich muss dazu sagen, ich habe live diese Foils noch nie gesehen. Das IQ Foils heißen sie ja.
Ja.
Ich fand das echt wahnsinnig interessant. Also ganz toll zu gucken, auch der Sport, so wie die abgehen. Und
Ja.
diese Starts auch finde ich total, total irre. Also das ist ja wieder ein ganz anderer Start als zum Beispiel bei den 49ern, kommen wir gleich noch zu. Es war nur so, am Anfang war wenig Wind und unsteter Wind und dann hat die Sunny Boyke noch gesagt, naja, er wiegt halt viel und das ist jetzt halt nicht der Wind, den er braucht, weil dann fällst du halt öfter mal aus dem Foil raus und wenn du schwer bist, klar, kann man sich vorstellen, da sind halt so Leichtgewichte eher vorne dran. Und dann meinte sie ja, der braucht halt mehr Wind. Und dann wurde der Wind immer mehr. Es war ja dann auch gut Wind. Und der hing trotzdem hinten dran, immer. Aber generell fand ich, habe ich gesagt, ich habe das super gern geguckt heute. Ich fand es echt total irre.
Fand ich auch, das ist ja eine Präsentation einer wirklich neuen Sportart.
Ja.
Und wenn man, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, die vorherigen, diese RSX-Surfer, wenn du die heute gesehen hättest, es ist auch, ich fand das immer total krass, weil das waren eigentlich die fittesten Segler, man muss ja immer sagen, in Anführungsstrichen. Also ich fand auch, Sani hat heute immer oft gesagt,
Von
ja, die hat gute Bootsgeschwindigkeit
Booten
und
gesprochen, ja, deswegen ja,
ja,
das
genau.
Boot muss
Das
laufen,
ist ja
ja.
auch. Das sagt man halt so, aber es ist ja auch richtig, oder beziehungsweise ist ja nicht schlimm, aber so sieht das ja im Grunde, sehe ich, dass
Kann
wir
man
gehören ja inzwischen
vergleichen
alle
mit, wenn
zu
Leute
den.
mit 30 Fuß unterwegs sind und sagen, mein Schiff.
Ja, zum Beispiel. Ich nehme es auch immer, ich sage Schiff immer als Synonym.
Ja, genau.
Aber im Endeffekt, ja, also das Gewicht ist ja nur eine Teilgeschichte. Also wenn man jetzt so sieht, also er liegt jetzt tatsächlich nach drei, nee, nach sechs Rennen auf dem 19. Platz von 24 Teilnehmern. Das ist schon, da muss ich, wir werden vielleicht hören, die Erklärung. Er war, soll auch vorher erkältet gewesen sein. Habe ich auch gestern in einem Statement gelesen, ob der jetzt irgendwie krank ist. Man weiß es, also irgendwas muss da sein, weil das entspricht nicht dem Normalfall und das Gewicht ist auch nicht das Thema, weil der Holländer, der tatsächlich Erster ist, auch mit Favorit. Ich glaube, der hat 95 Kilo, das ist der schwerste von
Okay.
allen oder sogar an die 100. Der hat heute 1,61 gefahren, ballert da vorne weg, ist auch an erster Stelle. Und man muss sagen, was auch jetzt, wo du das eben sagtest mit den Starts, ist auch ganz witzig gewesen, diese neue Sportart. Die haben ja erst, sind ja diese Slaloms gefahren, ne? Wo du
Ja, das war
du
super.
meinst,
Ja,
genau,
genau. Weil so
nur
wenig
Raums
Wind war,
ist
ne?
auch
Genau.
ganz einfach zu verstehen, das ist ja eigentlich wie dieser Start beim SailGP ja auch, ne, dass sie
Ja.
raumschutzlos fahren.
Ja.
Und danach gab es da ewige Pause und keiner wusste so richtig warum. Und der Unterschied war ja nur, dass sie den Kurs umgebaut haben. Und danach sind sie eben doch wie so 49er, nämlich
Ja,
Kursrennen gefahren.
genau.
Und da eine ganz normale Kreuz und es gibt noch eine dritte, Disziplin in dieser Disziplin, nämlich das sogenannte Marathonrennen, das wird dann doppelt gezählt. Da fahren sie eben ganz lange und ewig langen Kurs, wohin auch immer, aber dann normal gegen den Wind auch. Und also es ist ganz komische, naja, die haben wollten schon das Rad so ein bisschen neu erfinden. Naja, aber wenn du sagst, du hast es zum Beispiel das Slalomreiten heute interessant gefunden, fand ich auch, weil das ist aber allerdings taktisch ja.
Beide, ich fand beide, wie nennt man das, beide Disziplinen, beide Rennen, beide Arten von Rennen, schon echt irre. Also dieses IQ-voll gucken, fand ich echt total interessant heute. Also ich fand es spektakulär, ich finde es irgendwie echt irre, wie die pumpen, wie die irren und wie das ist, wenn du, weiß nicht, in einer Halse die erstmal hinzukriegen, dass das Foil irgendwie arbeitet, also so aus dem Wasser bleibst. Und wenn du dann einmal, das war glaube ich diese Neuseeländerin, die dann war das heute, ja, die ist dann irgendwie, die hat dann kurz einen kleinen Fehler gemacht und ist dann aus dem Foil geflogen.
Ja, ja, ja.
Und das Brett war im Wasser und dann war die erste Führende und danach war sie, glaube ich, neunte oder sowas. Also, oder gestern
war es. Ja, ja, das ist dramatisch. Aber wenn du dich erinnerst, so, wir haben auch schon über SailGP gesprochen, ist ja auch immer der Klassiker.
Ja.
Ne? Man fällt von Foils, das wird beim America's Cup auch sein, dann sagt immer 100% Fly Time brauchst du eigentlich, um dann vorne zu sein. Und ich fand auch gestern, das war eher bei den Mädchen, die haben auch ein Rennen gefahren, da war auch hier, und die ist ja auch sensationell gefahren.
Sag Frauen, bitte.
Was habe ich gesagt?
Mädchen,
habe ich gesagt.
Obwohl ja, Sunny Bolke hat auch von den Jungs geschworen. Da
kann man auch ja, machen. Weil die Mädchen, Jungs, ich denke ja schon, also ich habe ja auch kennengelernt, hier Theresa Steiner, ich meine, die ist 22, ist jünger als meine Kinder.
Okay.
Aber tolle Athletinnen und auf dem naja, die wachsen ja quasi damit auf mit so einem Ding. Und die sagte ja auch, sie hat vor 2 Jahren noch 420er gesegelt. Also sag ich mal, ein ganz normales Oldschool-Boot, was ich auch selbst noch gesegelt bin. Dann hat sie von ihrer Zwillingsschwester dieses Brett mal ausprobiert, was die nämlich schon probieren wollte. Und sagte, das war so cool. Und dann ist sie da, auch offenbar schnell und sofort in Speed. Das ist ja eine ganz junge Sportart. Deshalb ist es da auch noch der Range so groß, auch vom der Gewichtsrange, dass du dann manchmal, wenn es eben noch nicht so professionell ist, alles so ausgereizt, seit Jahrzehnten, wie im 470 oder so, da wissen die Crews genau, wie schwer sie sein müssen und wer welche Fähigkeiten haben muss. Und das ist alles so neu erfunden. Und mit dem Foil weiß man es eben auch nicht, was da im Grunde jetzt passiert, beziehungsweise nach den Olympischen Spielen weiß es dann eher, es geht dann in so eine gewisse Richtung, wo dann die Schnellen unterwegs sind. Und dieses Pumpen, von dem du sprachst, wie gesagt, die RSX-Surfer früher, die haben dann, das war ja bei solchen Bedingungen, die sind dann eben nicht geglitten, sondern waren in Verdrängerfahrt und dann hast du nur, und trotzdem mussten die segeln und haben dann, das war ja, ich habe schon immer, ich glaube, mehrfach die Überschrift Luftrudern benutzt, was viele sehr despektierlich fanden, beziehungsweise auch viele Segler, Puristen das doof fanden, diese Art von Sportart, aber es ist extrem körperlich. Ich habe da immer einen Hut vorgezogen, weil die einfach so dramatisch fit waren und trotzdem ja, auch wenn du pumpst, also mit dem das Segel halt ständig bewegen musst, musst du Winddreher erkennen. Und ich erinnere mich noch, ich habe gestern tatsächlich die Überschrift benutzt, irgendwie Surf Flow, weiß gar nicht, wieso mir das ins Ohr kam, aber das war ja damals, 2000, da war ich ja auch bei den Olympischen Spielen da in Sydney, habe berichtet, und da war, wenn du dich noch erinnerst, Amelie Lux, unser deutscher Surf Flow.
Ja, stimmt.
Und die ist ja wirklich, ich kann mich noch oft an das Finale, da war ich draußen auf der Bahn, wo sie gegen die Italienerin Alessandra Cecchini um Gold kämpfte, und dann haben die beiden weit vor dem Feld, weil die einfach so viel schneller waren, und aber dauerhaft gepumpt, dann die eine konnte nicht mehr, dann hat sie Krämpfe in den Arm gekriegt und dann ist die andere wieder vorbei, also dramatisch, und alles vor dem Opernhaus, ja, das war einer der Highlights unseres Sports, zumindest der Sportberichtung, Erstattung über Olympia. Naja, und da sah der Sport noch komplett anders aus. Und heute musst du einmal pumpen, und da, um nicht von dem Foil zu fallen. Aber danach, und deshalb ist das Gewicht dann auch wieder nicht mehr so entscheidend, wenn du dann foilst Und wie dann der Holländer im Grunde auch gezeigt hat. Und dann geht's einfach um Geschwindigkeit, um Speed und dann bleibst du auch da drauf. Ne? Da musst du gar nicht mehr da so viel
dran. Ich finde es eh, also heute war ja diese IQ-Foils, finde ich, sehr athletischen Sport. Ich finde es völlig irre, wie die bei den Manövern rumturnen und wenn die ins Trapez gehen, die Füße direkt dort aussetzen, wo sie sein müssen. Das ist schon... Also,
das ist erstaunlich, ne?
Ja, das musst du dir mal, ich hab mal gedacht, ich muss das mal eigentlich mal aufzählen, mir eine Zeitlupe angucken, so Einzelbilder. Ja. Das ist, also es sieht ja von außen so schon cool aus, wenn man sich das mal irgendwie selber überlegt. Boah, das ist schon krass. Also es ist wirklich krass, was die da machen.
Ja, ich fand's.
49er, wo wir da schon mal im Thema sind, wie siehst du es da? So die beiden.
Ja, Deutschen. Das. Genau, also deshalb deine Musik, das passt jetzt wirklich zu dem armen Basti, also den möchte ich jetzt gar nicht in seine Haut stecken, das passiert mal, wir werden wahrscheinlich noch hören, was da ist, das ist jetzt nicht seine normale Leistung, das passt, ja, es gibt große Geschichten von Sportlern, die dann auch irgendwie ein Thema hatten und das, wo es da nicht hingehauen hat, das werden wir irgendwie alles noch hören.
Ach, so ganz kurz nochmal, ja? Nicht, dass das verstanden wird, diese Musik, also diesen...
Ja.
Bezog ich jetzt nicht auf ihn. Worauf ich das bezog, komme ich gleich noch zu.
Ja, okay.
Eher mein Fachbereich.
Okay, okay. Ja, aber könnte man ja schon. Also ich muss sagen, ich war schon auch enttäuscht. Man fiebert ja mit und man denkt so im Vorfeld, ey, jetzt... Und dann versucht man das ja irgendwie auch zu präsentieren und denkt, ah, oh, jetzt ist dieser Sport, jetzt alle gucken drauf und dann ist es eben, naja, man muss es ja schon sagen, und wenn Deutsche jetzt in Medaillennähe sind, dann bekommen sie auch Airtime im normalen Fernsehen, sag ich mal, und nicht im Livestream irgendwie. Ja. Und das ist natürlich gut für alle und dann, das ist einfach wunderschön, wenn da jemand mitfiebert und dann auch ganz viele erkennen, dass es eben nicht Angelsport ist, sondern dass da teilweise ganz schön hart irgendwie gearbeitet wird. Und gerade bei den 49ern, ich finde da nochmal sehr bemerkenswert, das wird manchmal ein bisschen unterbewertet auch. Da ist ja wirklich, sonst sagt man ja immer, oh, der Steuermann, der macht irgendwie alles, aber da ist ja der Vorschoter, der fährt die Großschot, ne? Und das musst du immer beim normalen Boot, also ich kenne ja auch nur Laser oder ich bin ja FD-Vorschoter gefahren, da habe ich dann im Trapez gestanden, aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Oder ich glaube, genau, das hat man im Tornado damals auch gemacht, die sind damit angefangen. Und so, dass sie halt perfekt miteinander arbeiten müssen halt, ne? So, er macht die Schot auf und dann muss, oder der Steuermann fällt ab, dann muss die Schot auf und andersrum, das ist dieses Zusammenspiel, das sieht man ja gar nicht so. Und das ist ja das, was du eben auch sagtest, die Manöver, wo die auf Zentimeter ihre Füße hinstellen müssen, automatisch einfach, weil sie es tausendmal schon gemacht haben. Das ist ja schon so richtig. Aber ja, deshalb zur Einschätzung, also da habe ich gerade noch länger drüber geschrieben. Ich finde ja faszinierend, was habe ich eben Mädchen gesagt, ne? Da war ich da schon, darf ich
ja.
Also,
das ist ja auch, doch, Mädchen darfst du, glaube ich, sagen. Okay. Mädels ist immer blöd.
Mädels, okay. Ja. Ist das abwertend? Weiß ich gar nicht. Egal. Wie gesagt, da wollte ich eigentlich ja gerade noch drauf kommen. Also man muss schon sagen, sensationell, da war ich stehen geblieben. Hier das deutsche 49er Frauenteam gerade, das sich auch nur ganz knapp qualifiziert hatte bei der sogenannten Last Chance Regatta. Die eigentlich nicht dabei waren, die auch eigentlich schon erst 2028 angepeilt haben als Kampagne. Und bei Flaute oder bei wenig Wind sensationell gesegelt sind und auch heute den Tag echt gut überstanden haben und immer noch auf dem fünften Platz liegen mit wenig Rückstand zur Bronzemedaille. Also das ist tatsächlich noch drin. Und wenn das denen vorher jemand gesagt hätte oder auch man das überhaupt in Erwägung gezogen hätte, dann hätte man es kann ja gar nicht
erfahren. Sag mal ganz kurz Modus, Medal Race heißt es ja immer, gibt's dann. Mhm. Da werden die Punkte aber nicht gelöscht. Die übernehmen die.
Nee, genau. Das ist anders als bei den, wo wir eben drüber sprachen, die IQ-Foiler, die haben ein ganz anderes System. Das ist am letzten Tag. Deshalb, für Curl wäre alles drin. Vielleicht kriegt er das auch noch hin, wenn er die Top Ten schafft. Weil als Zehnter in den letzten Tag zu gehen, der Zehnte kann auch gewinnen.
Ja.
Also das ist, hat er zwar auch gesagt, ich weiß auch mal, im NRV sagt, das ist eigentlich totale Scheiße. Finden die Sportler eigentlich nicht gut, weil wenn du dominierst so eine ganze Regatta-Serie und am Ende nur ein Rennen oder so ein Medal-Tag entscheidet, ist doof. Bei den Seglern ist es anders. Da zählen alle 9 Rennen jetzt bei den 49ern. Es gibt einen Streicher und dann zählt diese Platzierung mit der, die besten 10 gehen dann nach 9 Rennen in dieses Medal Race. Und dieses Medal Race kann nicht gestrichen werden. Es zählt doppelt. Also der erste kriegt 2 Punkte, der letzte, der 10. kriegt 20 Punkte. Und in diesem Range kann sich dann noch was verschieben. Also es ist so ein bisschen halb Spannung noch drin. Also wenn jetzt zum Beispiel wie bei den Holländern, also die könnten es schffen, nee, was rede ich denn, 9 Rennen, die, nach 12 Rennen, also die 3 Rennen finden morgen noch statt. Und dann kommt das Medal Race. Die Holländerinnen könnten dann schon einen, die haben jetzt schon Vorsprung von 22 Punkten auf ihr, auf die Schweden, auf Rang 3. Die könnten dann, also die müssen im Grunde mit dem Vorsprung, wenn die von 20 Punkten dann reingehen ins Medal Race, dann haben sie schon vorher gewonnen.
Okay.
Das ist halt das Doofe, das ist halt keine Spannung mehr eigentlich.
Ja.
Andererseits ist es dann komplett verdient, wenn es dann aber knapp ist und naja, da liegen so 2-3 Punkte zwischen den ersten, dann kann es mega spannende Konstellationen geben, die es auch schon in der Vergangenheit gab und ja, so ist das System. Ja, bis auf bei den Kitern, die haben auch noch ein dramatischeres, ich weiß gar nicht, die machen, glaube ich, da kommt 3 noch ins Finale oder umgekehrt. Aber jedenfalls auch so ein Medal-Tag, wo dann an einem Tag nochmal alles passiert. Also diese neuen, jungen Vollsportarten, die wollen es nochmal wissen, ja, das ist nochmal ganz auf die Spitze treiben, ja.
Medial, wie findest du das so? Also ich fand so am Sonntag habe ich jetzt zum ersten Mal geguckt, ich fand Sunny Boyke macht das, wie gesagt, großartig, die erklärt total gut. Also, wie gesagt, ne, es ist nicht nur der NRV am Schirm und guckt zu, sondern es sind da ganz viele Leute, die sagen, ach, mal ein bisschen Segeln gucken, weil Ringen habe ich vielleicht gar keinen Bock drauf und Florettfechten auch nicht, also gucke ich mal Segeln. Fand ich super. Heute, muss ich sagen, hat es mich tierisch genervt und deshalb ein an den Tonmann oder den zuständigen Tonmann dieser Übertragung heute. Lustigerweise, also da denkst du immer so, Mann, also wirklich, es ist ja, es ist jetzt nicht irgendwie ein YouTube-Kanal, sondern es ist ZDF und wenn man bedenkt, dass wir die erste Post, die wir offiziell an die Kieler Adresse bekommen haben, ohne Umleitung, war, ich glaube, 3 Tage nach der Anmeldung von der GEZ. Das sind immer die ersten, die sich melden. Dann denkst du so, gut, ist schon überwiesen. Und aber könnte mal irgendwie da jemanden hinsetzen, der das kann. Also weil ich meine, den Moderator immer wegzublenden, dass du immer nur Sunny Boyke hörst, die auf seine Fragen antwortet, du hörst die Frage aber gar nicht. Das fand ich heute echt.
Bist immer wenn Peter irgendwie anfing, ne, finde ich irgendwie schade.
Peter ist das denn? Ich kannte ihn nicht.
Du Peter Carstens, ja, der macht das ja auch schon sehr lange. Ist auch, ich habe es ja auch schon mit ihm gemacht, sehr guter Typ, sehr erfahren.
Die sind ja auch beide gut gewesen.
Ja,
wäre besser gewesen, wenn man das hören könnte.
Genau, das war schade für ihn oder beziehungsweise ja für die Übertragung. Aber ja, es sind natürlich auch krasse Längen dann drin, diese ganzen Startverschiebungen. Ich weiß nicht, was sie da zwischendurch immer machen.
Größter Verlierer der Olympiade, hast du eine Idee? Also der Segelveranstaltung von Olympia, so der olympischen Segeldisziplin.
Ich habe
ganz klar einen Verlierer.
Hast du schon? Hast du jetzt Moment. Schon? Die sind noch gar die Hälfte.
Geil, die Zuschauer, die auf der Mole stehen und Eintritt bezahlt haben, in so Absperrgittern. Ich meine, Sonntag habe ich schon gedacht, das kommt Waterboarding gleich, bezahlten. Ich meine, da stehen wie viel? 12.000? 15.000? Was habe ich heute
gehört? Ich habe auch 12.000 gelesen. Aber am Tag
stehen auf dieser Mole bei 35 Grad, bei Sonntag bei Flaute. Das ist nicht angenehm. Dicht gedrängt, wie in einem Fußballstadion. Und da ist jetzt keine Bierbude um die Ecke. Abgesehen davon sehen die auch nichts, weil ich meine, die segeln so weit draußen.
Ich habe überlegt, ob da Monitore sind. Also, muss doch
sein. Ja, gut, ich meine, ich sitze auch vor dem Monitor.
Okay. Ja, so. Hast recht, da musste man sich da nicht hinstellen.
Heute auch, also am Sonntag fand ich es besonders hart, weil du hast halt gesehen, die Leute haben alles genommen, was sie hatten, um sich Luft reinzuwedeln. Und dann hast du halt diese, es gibt ja diese Fernseh- oder diese TV, wie nennt man die, Anstalten oder die werden ja gebucht dafür, dass sie möglichst gute Bilder produzieren. Und du hast halt immer, weil du kannst auch 80 Grad sein, alle Leute sterben, du hast immer eine fünfköpfige amerikanische Familie, die ihr Kind in die Kamera halten und jubeln, wenn sie im Bild sind. Ja. Das fand ich gestern Abend beim Fußball extrem, da hat sich der Moderator tierisch aufgeregt, weil keine Zeitlupe ist, also immer nur, es sollte der Eindruck vermittelt werden, Top-Stimmung. Und du sagst immer so Fünfergruppen, die Deutschland oder ja. USA, USA schrien. Und immer die Amerikaner, die ihre Babys in die Kamera halten und ihre Kinder. Und der Moderator sagt so, ey, ich möchte jetzt wirklich mal die Zeitlupe sehen. Also es geht ja wirklich um Fotoalbum. Das haben sie heute auch versucht mit, ich glaube, wenig Erfolg, weil die Leute, die da auf der Mole stehen, in der prallen Sonne, bei null Wind, die leiden echt. Und dann hast du auch noch Geld dafür bezahlt. Das fand ich, finde ich total bemerkenswert.
Aber vielleicht habe ich auch Spaß da. Also kann das vielleicht täuscht der. Aber ich fand aber auch wirklich sehr erstaunlich. Ich habe sie gestern gar nicht gesehen, aber heute, wie viele Menschen da wirklich stehen halt. Ne? Aber ich dachte dann auch, okay, in Paris gehst du vielleicht dann zu anderen Sportarten, aber wahrscheinlich sind das jetzt Urlaubszeit und wo ist da sonst irgendwie was los? Und Luft, heute war ja zumindest Winter. Ist das ja vielleicht dann ganz angenehm da.
Ja, da ist jetzt nichts, ich habe das auch gesehen, so viel Windfall ab in diesen Tribünen. Es ist ja auch so, es ist alles so eng und ist, also wie man da jetzt stehen kann. Ich habe gedacht, Familie, aber ich glaube, das sind viele Leute, die das sehen wollen. Sonst ist ja nicht viel die Marseille. Aber ich habe heute gedacht, so, boah, wenn du da stehst und da Geld für ausgibst, da musst du auch nicht ganz dicht sein. Warum sage ich, Carsten, nicht ganz dicht sein? Hast du eine Ahnung?
Nee, weiß ich jetzt nicht.
Ich habe Helge gefragt, was mache ich eigentlich, wenn mein Fenster nicht mehr dicht ist? So
unter. Ach, wie cool.
Cool, ne?
Das war ja eine Überleitung.
Der Tipp des Monats. So, eine kurze Rubrik zwischendurch, und zwar der Tipp des Monats. Diese Rubrik wird unterstützt von unserem Partner, der Firma von der Linden in Wesel. Von der Linden kennt wohl jeder Segler, der schon mal mit Farbrolle, Schleifpapier oder Spachtel am Boot gearbeitet hat. Denn von der Linden gehört zu den renommiertesten Unternehmen in Deutschland und Europa, wenn es um das Thema Lacke, Farben, Harze und Bootsbaumaterialien geht. Und vertreibt in Deutschland bekannte Marken und Produkte wie zum Beispiel West Systems, Epiphanes oder Allgrip. In dieser Rubrik bekommt ihr jeden Monat einen neuen Tipp für euer Refit oder was immer ihr gerade so am Boot macht. Deshalb gibt Helge von der Linden regelmäßig Tipps per WhatsApp-Sprachnachricht.
Ja, hi Stefan, du hörst es hier rauschen, wir sind auf dem Rückweg, wir sind fast wieder zu Hause nach unserem England-Turn. Aber du hast eine Frage gestellt, wie kann ich jetzt mein Fenster ganz schnell dicht machen? Ich habe hier so ein Zaubermittel an Bord, und zwar ist es ein ganz spezielles Tape von 3M, das so flexibel ist, dass man das genau über das Fenster drüber kleben kann, in Ecken und Kanten reindrücken kann. Man könnte es sogar überlackieren, habe ich aber noch nie gemacht, sondern ich hoffe immer, dass ich dann rechtzeitig noch mal die ganze Sache grundlegend angehe und ordentlich wieder dicht mache. Aber sowas kann man eben ganz prima für sowas benutzen. Sieht nicht super schön aus, ist aber eher transparent. Insofern fällt es nicht weiter so schlimm auf. Das wäre für mich das Ding. Ich weiß gar nicht, wie es genau heißt. Aber wenn jemand wissen will, wir haben das Material ja auch bei uns im Lager. Ansonsten wünsche ich noch viel Spaß oben im Norden und bis die Tage. Tschö.
Danke an Helge. Übrigens, wenn ihr Fragen habt zu allen Bootsbauthemen, steht euch von der Linden telefonisch jederzeit mit Rat und Tat zur Seite und berät euch gerne. Einfach anrufen unter 0281 3383 300. Es ist immer besser, einen guten Rat vom Experten einzuholen, als sich irgendwo in Foren schlau zu machen oder irgendwo Quatsch aufzugreifen. Also ruft gerne an oder guckt in die Shownotes, da verlinken wir die Seite www.vonderlinden.de. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast, und die Werbung ist nun zu Ende.
So, das war Helge. Helge, wie ihr gehört habt, ist auf dem Weg zurück von England. Kommen wir mal zum nächsten Thema. Wir haben Kiel und KVR, ne?
Ja.
Haben wir das genannt, ne? Da gibt es eine Verbindung. Ich habe lustigerweise, Anja, die macht jetzt hier so Jobrat, und das dauert aber noch. Und dann, da ich das Kind im Moment tagsüber habe, weil es geht erst übermorgen in die Kita, fahre ich Anja morgens immer zur Arbeit, direkt an der Kiellinie oben, oberhalb der, des Reventlow-Hafens. Und dann fährst du immer an den Kreuzfahrtschiffen vorbei und siehst auch immer die Color Line auslaufen oder die Schwedenfähre einlaufen und so. Das sehe ich jeden Tag. Imposant. Und dann sah ich dieses Video von der, wie war das, die Frau von dem Ochsenknecht? Wo einer dieser, mein Schiff 7 habe ich gerade auch gesehen hier. Ich glaube, die ist sogar getauft worden hier zur Kieler Woche.
Ja, genau, genau. Die war genau. Irgendwie 2 Tage da auf
Tour. Ja, die sind im Moment alle hier. Also jede, jede Costa, jede AIDA ist hier, weil die im Moment hier die Touristenmassen nach Norwegen fahren in die Fjorde und wieder zurück.
Ja.
Deshalb liegen die hier irgendwie im wirklich, jede Woche siehst du sie wieder.
Ist locker, wie locker du es immer schon hier und wir und so sagst. Du bist richtig angekommen da, ne?
Also ja, klar, Kiel, ne? Voll. Ja, aber echt,
ich habe gerade gedacht, wieso sind in Brandenburg jetzt irgendwelche Kreuzfahrtschiffe? Aber du bist ja inzwischen da.
Ja, 5 Wochen schon.
Ja, nee, ja, als, weiß ich ja.
Aber voll drin und ehrlich gesagt fühle ich mich dabei. Zu Hause wieder.
Also, ja, das ist doch geil.
Das ist, so. Das ist einfach meine seglerische Heimat, hat mich wieder und leider ist das Boot noch nicht hier, weil das ist auch typische Bootsgeschichte. Wir sind losgefahren und der Trailer hat gezickt. Das kennt man auch noch von, also jetzt fahren wir Ende August machen wir den nächsten Versuch, Gisela an die Schlange zu holen. Dafür habe ich
dann auch bist du wirklich angekommen. Ne?
Ich habe jetzt auch einen Sommerliegeplatz und das ist alles dufte, einfach Schlei, tipptopp. Man sieht natürlich immer, dass hier immer Verkehr ist. Ich finde es immer total beeindruckend, nachmittags in der Kiellinie dieses Segelcamp, die kleinen Kiddies mit ihren Optis und nochmal so abgespeckte Optis, die habe ich noch nie gesehen, mit noch einem kleineren Segel. Die fahren dann echt in der Innenförde und dann sammelt er halt mal die Norwegen-Fähre dran vorbei.
Stimmt.
So,
stimmt.
Also
ich kenn das schon, ne? Ja.
Aber hast du da mal was rausgekriegt? Was, also die Ochsenknecht hat ja ein Video gepostet, wo einer wirklich fast in dieses mein Schiff reingesängelt wäre. Was war da los? Weißt du das?
Also ich habe es jetzt auch, ich habe es versucht zu interpretieren, ich habe versucht rauszukriegen, was das denn eigentlich ist. Erstmal habe ich gecheckt, wo ist denn das und wie alt ist denn das eigentlich? Das scheint ja aber relativ aktuell zu
sein. Das muss neu sein, weil die ist ja, wie gesagt, erst getauft worden.
Genau, genau. Und das muss dabei, habe ich dann auch so, dann ist das bei dieser Tauffahrt und sie ist ja danach nochmal, also ich habe erstmal geguckt, wo Ochsenknecht sagt.
Die war nochmal hier, ich habe die nochmal gesehen.
Frau Ochsenknecht oder das Boot?
Nee, Frau Ochsenknecht nicht, die habe ich nicht gesehen. Die werden mir nicht, genau. Nee, das Schiff, Schiff, mein Schiff 7, hing nochmal hier am Kreuzerterminal.
Ja, so wie ich das verstanden habe, ist die dann danach mit dem Ding, also nachdem dieser Taufe war, dann mit nach Norwegen gefahren.
Ja, Teil. Und dann fahren sie wieder zurück und fahren wieder.
Ja, und dann gehen die wahrscheinlich wieder hinterher und so. Ja. Naja, und die Story ist ja jetzt ja gar nicht so wild, sondern das scheint ja irgendwie beim Rausfahren. Ich habe mich nur versucht in diesen Segler rein zu versetzen, weil er dachte, okay, das ist jetzt alles gar nicht so spektakulär, aber der hat wirklich im letzten Moment dann zur Wende angesetzt, als ob er das Schiff nicht gesehen hätte, oder der wollte wirklich vorne weg. Jedenfalls hat man ja gesehen, dass die Fogback stand. Das heißt,
hast du das Schiff schon mal gesehen?
Den Kreuzfahrer?
Ja. Also leicht du hast ja schon mal, nicht. Du bist ja in der Kieler Föhre.
Ja, ich sehe das, genau. Dann diese kann man eigentlich, müsste man eigentlich sehen. Ne?
Genau, was ist los, wenn du das nicht siehst?
Das ist schon geil. Ja, eben. Das denkt man ja auch. Also man kann sich ja gar nicht so richtig reindenken.
Ich hatte gleich mein Lieblingsthema im Kopf, die KVR.
Ja.
Die ja geregelt sind, schlüssig sind. Und lustigerweise habe das, glaube ich, gestern gesehen und vorgestern habe ich gerade so ein 2D-Animationsvideo über die KVR Regel 9 gemacht. Mit diesen engen Fahrwassern. Jetzt würde man denken, na gut, Kieler Förde ist jetzt kein enges Fahrwasser. Stimmt aber nicht. Dieser Begriff enge Fahrwasser, den kann man unterschiedlich auslegen. Weil wenn du ein 2 Seemeilen breites Fahrwasser hast, ist das für einen Contender jetzt nicht eng. Für mein Schiff 7 ist das in der Tat eng. Und der Text heißt, glaube ich, wie war das, wenn du darfst es nicht queren, wenn die sichere Ausweichmanöver das ist aus dem Gedächtnis, des im Fahrwasser befindlichen Schiffes nicht möglich ist, außerhalb des Fahrwassers. Was in dem Fall gegeben ist. Also diese mein Schiff 7 könnte jetzt nicht, auch wenn sie wollte, sagen, da kommt irgendwie Hans aus Castrop mit seiner LM 27 und ich fahre jetzt mal hinten rum, weißt du, so um die rote Tonne, die schneide ich jetzt mal.
Ja.
Das würde nicht funktionieren. Ne, das Ding ist, ich erinnere mich, also haben wir schon mal darüber gesprochen, das Problem an der KVR ist die Auslegung der Leute. Und das findest du, wie gesagt, ständig. Geh mal in die berühmt-berüchtigte Segelgruppe bei Facebook,
wo Leute
ständig über die KVR diskutieren. Und ich habe, wenn immer ich unterwegs bin, mir kommt einer entgegen, denke ich immer so, wie mag der das jetzt auslegen?
Der gehört zur Gruppe bestimmt dazu. Ja,
ja, das ist ja das Problem, ja. wenn zwei Leute sich entgegenkommen, jeder legt die KVR anders aus, dann kracht es halt.
Also, so.
Deshalb, also ich mache immer den gleichen Move, wenn ich denke, ich peile den jetzt, der könnte jetzt in 10 Minuten nämlich reinfahren, dann ziehe ich entweder an der Pinne oder drückst die 2 Zentimeter weg und dann ist das Ding auch gegessen. Oder wenn es der ist, fahre ich auch ein anderes Manöver. Übrigens auch, wenn ich Vorfahrt habe, weil mir ist das dann auch scheißegal. Ich bin ja auf der Flucht. Aber wenn ich sehe, das könnte jetzt kritisch werden, dann wenn ich das jetzt in die Segelgruppe schreiben würde, würden sie mir, du bist kurshaltepflichtig. Ja, aber wenn man sieht, dass der jetzt nicht ausweicht, dann mache ich lieber so. Kann ja auch sein, dass mir jetzt einfällt, ach, ich will doch nicht nach Marstall, sondern ich will doch nach Bagenkop. Ist mir gerade eingefallen, jetzt fahre ich dann in die andere Richtung. Also kann mir ja keiner nachweisen. Und besser, ich baller nicht zusammen. Also, aber das sah mir, wenn du so dicht auf so ein Schiff auffährst, das nicht gesehen funktioniert nicht. Aber KVR anders auslegen geht auch nicht, weil ich meine, wie lange
auch nicht.
Weil wenn er jetzt Ausweispflicht, wenn er jetzt davon ausgeht mit seinem Segelboot, dass mein Schiff 7 ausweispflichtig ist, wann reagierst du? Oder wann realisierst du, der weicht aber gar nicht aus?
Nicht
wie in dem Fall 20 Meter vorher. Das war echt knapp.
Ja, ich kann mir nur vorstellen, genau, diese KVR-Diskussion ist ja total banal bei solchen. Ja. Ich meine, da ist der Größere, oder der nicht der Klügere gibt nach, sondern der Größere hat recht, oder? Ist doch völlig egal. Also, außerdem, wie du auch sagst, die haben da einfach keinen Platz, also der kann nicht woanders hin. Das ist wirklich krass schmal da. Und wenn dann, wann muss er sein Ausweichmanöver machen? Also, das ist ja totaler Bullshit. Aber ich kann mir auch nur vorstellen, ich meine, wahrscheinlich, das habe ich ja so auch schon mal überlegt, irgendwelche Fähren in Dänemark oder wenn man so den Weg kreuzt und dann denkst, komme ich jetzt noch vorweg oder, und da ist ja der eine, der sagt,
das ist schon mal sehr sofort ab. Ganz kurz als Tipp. Ja. Da komme ich vorweg, ist immer ganz gefährlich.
Ist aber relativ, ja. Ich meine, da
komme ich hinter dich,
ist immer okay. Ja, ist ja nicht immer. Ich meine, du kannst ja auch dann irgendwie wirklich total angsthasenmäßig und irgendwo ist ja der Punkt, wo man sagt, man kann doch vorweg. Also
klar.
Das ist ja relativ halt, ne? Und dann, aber manchmal drehen die ja, dann muss man schon durchaus. Ich kenne dann auch die Situation, wenn man nicht so genau auf die Karte guckt, aber man muss ja antizipieren, wo fährt diese Fähre?
Hast du mittlerweile Karten an Bord?
Nee. Damals hatte ich welche.
Okay.
Wenn ich jetzt noch so überlege, aber ich weiß, dass man drauf geguckt hat. Und man muss ja gucken, ist das jetzt der Kurs, den er für die nächsten 10 Minuten so hält, der Kollege?
Ja,
oder biegt er jetzt gleich ab? Und dann erstmal berechnest du ja dann deinen eigenen Kurs und denkst, das passt schon. Und dann merkst du plötzlich, der macht gerade so einen Turn, quasi nicht 40 Grad Backbord und dann sind da plötzlich irgendwelche Sachen, die nicht mehr funktionieren halt. Ne? Das ist ja eher so die Frage. Man muss halt gucken, wie kommst du. Und ich kann mir jetzt nur vorstellen, vielleicht hat er das gesehen oder du berechnest ja auch den Speed so eines Bootes. Das da vertut man sich total. Also die sehen ja immer so langsam und so weit voll. Und so groß. Und dann sind die aber so schnell und vielleicht wollte der eben, kurz hat er überlegt, ich wollte vorweg. Man konnte jetzt nicht genau sehen, ob das die Bugspitze, ich glaube, aber eher gesehen, dass gedacht hat,
das nee, das Seite. War erst, als ob es seitlich wäre. Nee, ja, das war vorne die Bugspitze. Das
war doch die
Bugspitze. Das siehst du dann, wenn er sich nähert, denkst du, ja gut, der ist ja safe. Und aber mein Schiff 7 hält weiter auf den zu. Also das war wirklich nach vorne raus.
Ja, dann wird der bestimmt kurz lange Zeit überlegt haben, da komme ich noch vorweg, weil es war ja jetzt kein Also das sah gut besegelt aus, das Schiff. Das sah schön aus halt. Da hat er sich, glaube ich, irgendwie einfach verschätzt und oder vielleicht gerade kurz unter Deck
nochmal halt im Kaffee. Das ist schwierig. Also ist, wenn ihr einen Container entgegenkommt, einfacher mit verschätzen. Aber das wie ich sage, das schaffe ich noch davor weg. Ist bei so einem Schiff, ist das dann schon...
Ja, definitiv. Aber ich fahre da ja tatsächlich, das ist ja genau das Gebiet, wo wir da immer rumsegeln. Also sind ja diese, ich weiß, das ist Fahrwasserturm.
Ach, du warst grün das
und blau. Nee, ich war ich nicht, aber mit dem Contender halt. Aber man muss ja schon gucken, die nehmen wir meistens so als Tonne oder Markierung und dann manchmal erschreckt man sich auch, oh, da kommt ja gerade ein Schiff und du siehst es, bist dann in deinem Spiel ja, irgendwie klar. So. Und okay, der ist jetzt da nicht im Training und bei einer Regatta, sondern der ist ja auf Kaffeefahrt, obwohl er ganz ordentlich gut Wind ist und er vielleicht kommt ja auch gut vorwärts, aber er hat sich, glaube ich, im letzten Moment dann irgendwie umentschieden. Ja, ich sag mal, Sachen passiert, das ist jetzt auch nicht so dramatisch, aber da jetzt irgendwie mit Vorfahrt oder nicht. Ich weiß nicht, hast du dieses zweite Video gesehen? Habe ich ja noch,
noch eins. Der hat es noch nicht geschafft. Ich fand aber nochmal ganz kurz dazu, er hat ja so ein Ausweichmanöver gefahren, es war jetzt auch so schlimm, ich habe das halt gesehen, dass diese ganze Passagiere auf der Mein Schiff, die haben alle gejuchzt und als ob der jetzt stirbt, weil er eine Wende gefahren hat und das Schiff halt Schräglage bekam. Das macht es halt nochmal absurd, obwohl es danach, wenn du das dann hast du gedacht, oh gut, das war jetzt doch schon ganz schön knapp, aber ich glaube, für die Leute an Deck war das Schlimmste, dass das Boot Schräglage bekam.
Genau.
Oh, ja, der zweite hat es nicht geschafft. Ich weiß nicht, was der gemacht hat. Das war bei den
USA. Ja, das war auch eigentlich ganz anders. Ich war nur witzig, dass am gleichen Tag, glaube ich, bin über diese beiden Videos irgendwie gestolpert und das war ja nochmal ganz anders. Also das war, glaube ich, schon relativ schwierig, da wie dran vorbeizukommen, weil das ja so eine krasse Böe war. Ich meine, ob der Linie. Ich habe nur nicht so ganz verstanden, oder der hat ja einen Spielbaum gesetzt. Hast du das gesehen? Also der hat aus irgendeinem Grund.
Vielleicht
hat
er als Ramme für das.
Ja. Also das habe ich jetzt nicht so, ob der die Fock oder die Genua ausgebaumt hatte oder gerade den Spiel bei setzen wollte Wind, bei neuen Windstärken. Oder? Ja, ich weiß es nicht. Ja, ein bisschen, manchmal weiß man es auch immer nicht. Aber du weißt es auch, ich weiß es auch. Passieren so komische Sachen manchmal beim Segel, sei es jetzt in der Regatta oder beim Fahrtensegel oder was. Das macht es ja im Grunde auch aus. Man muss einfach auf diese.
Ja, Sachen klemmt irgendwie. Irgendwas, weißt du, und wenn es dann irgendwie, du hast dann morgens das Vorlug nicht ganz zugemacht, weißt du, so ein Klapplug und dann klemmt sich die Genua-Schuhe da ein und du kannst nichts mehr machen und dann. Es ist ja auch ein Moment von, weiß nicht, 2 Minuten oder ach, ganz 20 Sekunden, die du reagieren musst, um diesen Crash zu verhindern. Und wenn dann halt diese Schot klemmt und du dann und du weißt genau, wenn du das jetzt fixen willst und sagst, ich springe jetzt schnell nach vorne, dann hast du irgendwie noch die Großschot am Fuß umwickelt und so, weil das kommt dann auch noch dazu. Das kennt jeder, dass dann eine Scheiße selten zusammenkommt.
Oder aber noch viel blöder, wenn man total hektisch reagiert und sagt, okay, jetzt muss ich troubleshooten, das ist immer so das Ding dann. Und dann machst du aber auch so ein Thema, was du vielleicht im ersten Moment für ziemlich katastrophal hältst, machst du dann was viel, aber es ist gar nicht ist, machst du dann in dem Moment, in dem du das quasi als so wichtig und entscheidend siehst, das ist, machst du es eigentlich viel größer, das Problem, als es eigentlich gewesen wäre, als wenn du jetzt, vielleicht ist der ist ja auch einfach, der hat einfach gewendet, die Fock stand back, ist nichts passiert, ne?
Also, ja, genau.
Wenn, keine Ahnung, aber manchmal denkst du, oh, ich muss jetzt nach vorne springen und dann, weiß ich nicht, fällst du ins Wasser oder schlägst du ein Knie auf oder keine Ahnung. Das finde ich manchmal faszinierend. Also man muss schon mal irgendwie so ein bisschen, also dieses Ruhe bewahren und zu checken, okay, ist jetzt, nimm dich mal zurück. Oder ist auch angenehm, mit jemandem nicht mit Leuten zu segeln, die jetzt gerade total dann aufgelöst sind. Also ich bin auch immer mal, das finde ich auch mega anstrengend, wenn du mit Leuten siehst, denen kann man das nicht vorwerfen, wenn sie jetzt manchmal irgendwie Angst haben, weil sie auch einen gewissen Erfahrungshorizont nicht haben, aber ich bin dann auch mal mit Leuten gesehen, die dann schon, Wassertiefe, da war irgendwie so echolotmäßig dabei, ging dann so von 25 auf 20 runter und dann schnell wenden, weißt du, und wo ist jetzt da die Grenze, ne? Ich meine, beim Tiefgang ist ja meistens, ja, weiß ich nicht.
1, oh, dann haben wir 30, das ist eine sowas, super Überleitung zum nächsten Thema.
Ja, wir müssen uns beeilen, oder?
Die 20 Meter Linie.
Ja.
Du weißt, worauf ich hinaus will?
Ja,
weiß ich. Da das ein. Ist das ein Sicherheitsthema? Ja, ne?
Doch.
Kommt jetzt kurz
langsam, ne?
Kommt kurz Sekoma.
Werbung. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Sekomar für die Unterstützung dieses Podcasts. Die Rettungswesten von Sekomar kennt ihr ja sicherlich alle. Ich war selbst mal in der Produktion zu Besuch und wenn man das gesehen hat, weiß man, warum die Produkte von Sekomar einen so guten Ruf haben und über einen solch hohen Qualitätsstandard verfügen. Allein zu sehen, welche Maschinen dort in der Produktion stehen, um die Westen herzustellen, zu warten, zu testen oder um zum Beispiel CO2-Patronen zu wiegen und zu kontrollieren, ist beeindruckend. Übrigens, denkt an die regelmäßige Wartung eurer Rettungswesten. Auf der Website von Sekomar, www.sekomar.com, könnt ihr nachsehen, wo es Wartungsstationen und Partner gibt. Außerdem findet ihr dort genau die Weste, die zu euch passt. Also danke an Sekomar, besucht mal die Website, wir verlinken das hier auch nochmal in den Shownotes. Weiter geht's und Werbung Ende.
Kennst du das?
Ja.
Ist von 1966.
Das Lied Alter.
Ist, ja.
Echt?
Ist noch nicht so lange
Schrecklich,
her.
Dass ich das noch kenne.
66 ist nicht alt. War also Baujahr 66. Ist, glaube ich, noch relativ jung. Ist nämlich mein Baujahr, aber egal. Die Meeressäuger, die machen einem zu schaffen gerade, ne?
So kann man es schön zusammenfassen, ne?
Ja, also das ist, also ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Jetzt, wir können ja bei Orcas dann weitermachen, aber angefangen von, weiß ich nicht, ich saß vorletzte Woche hier an einem Strand mit Familie und sag ich zu einem, ja, guck mal, das, also in der Innenförde und denk, guck mal, da draußen, also vorm Strand, da ist ein Schweinswal. Und da denkst du natürlich erst so, ach, wie toll. Dann wird dir bewusst so, nee, ist gar nicht so toll, weil der ist nämlich hier, weil er draußen nicht zu fressen findet. Ist übrigens auch ich als Sportfischer jetzt, hab mich total gefreut auf Ostseeangeln. Ein kleiner Wermutstropfen, du darfst keine Dorsche mehr rausnehmen. Also ist verboten, Dorschangeln. Es gibt nämlich keine mehr.
Ach krass. Schweinswale aber schon, oder?
Schweinswale darf man angeln, natürlich, ja. Den muss man erschießen, wenn die sich im Boot nähern. nee, aber so, da denkst du so, ach krass, Dorsche. Ich meine, früher, wenn wir in Ostseeangeln gab's.
Hä, hey, was angelst du denn dann?
Seesterne.
Wenn die nicht.
Die mache ich knusprig. Nein, Mefo, weißt du, was Mefo ist?
Nee.
Meerforelle.
Ach so.
Okay. Oder natürlich sehr gern gesehen Platte, ne? Also Plattfische.
Plattfische.
Okay. Ja, super. Das geht auch gut. Naja, also zurück zu den Meeressäugern. Also denkst du auch so, mein Gott, die armen Schweinsweile, die ich echt sehr lieb habe. Dann hast du in der Trave, hast du einen Delfin.
Ja.
Dann hast du ich schiebe die
Buckelwal hatten wir doch auch.
Orcas mal nach hinten. Ein Buckelwal jetzt gerade, der irgendwie auf dem Motorboot springt.
Ja, der, aber auch schon früher war doch einer in Flensburg.
Oder in Flensburg, Kiel, zwei Stück, ja.
Noch, ja. Einer oder und zwei der sogar, war auch ja. Mönckeberg, genau. Meine ich, denn, im Hafen.
Ja, ja, ne? Ja, ja, da ist der auch, hat der auch rumgesprüht.
Ja.
Dann haben wir jetzt den Buckelwal, der aus dem Motorboot, also auf die Sportangler geflogen ist. und dann jetzt noch dieser, ich weiß gar nicht, ob es lustig ist, aber dieser Delfin, der auf dem Motorboot landet, der hat sich ja völlig vertan. Da habe ich
gedacht, das ist Segeljacht, du
schöner Kanal. Oder Segeljacht, da habe ich, hab ich erst gedacht, so, vielleicht ist die Legalisierung von Cannabis nicht so eine gute Idee gewesen. Ich denke, was macht der denn? Also der hat sich ja richtig verschätzt.
Ja, der hat sich auch wehgetan, oder?
Aua, das tut weh. Ja, das tut mit Sicherheit weh. Also spring du mal so auf den Cut. Ich glaube, das tut
weh. Der hat sich doch eine Rippe gebrochen, oder nicht? Aber nehmen denn Delfine auch sowas?
Bitte?
Nehmen Delfine denn auch sowas wie Cannabis?
Es gibt Seegras, gibt's ja.
Ach, daher kommt.
Ne, vielleicht rauchen die das.
Seegras. Also das sieht's echt so, ich musste nur an den armen Kumpel, Kollegen da denken, an der, dem das da passiert ist, dem lieben Delfin, weil ich dann irgendwann gelesen habe, warum machen die das? Warum springen die denn überhaupt aus dem Wasser? Und wie hoch springen die? Und dann hieß es da irgendwie, ja, zur Kommunikation, um quasi den anderen zu zeigen, wie cool man ist. Und wäre eine so eine Theorie. Und da stelle ich mir gerade vor, der Typ, vielleicht müssen ja wahrscheinlich noch andere da drumherum sein, die gucken dann zu und er sagt so, ey, ich springe hier mal eben hier oben drüber. Knallt voll auf das Schiff drauf, tut dann irgendwie so im Wasser so, das hieß ja danach, oh, der hat sich eigentlich nichts getan, ist noch eine Zeit lang nebenher, tut dann eben so, als ob nichts passiert wäre, um dann auch sich keine Blöße zu geben, ne, sonst wäre er völlig uncool, tut so, als ob das alles so gedacht gewesen wäre.
Ich glaube, der ist aber weggeglitscht, also so, oder?
Ja, aber der ist ja schon auf dem Bauch da, fällt drauf. Auf jeden Fall war das, wenn er damit kommunizieren und angeben wollte vor irgendwelchen Weibchen oder so, das ist mächtig in die Hose gegangen.
Ja,
also.
Ja, das ist nicht gut. Der kriegt das Weibchen nicht.
Oder?
Nee, der kriegt das Weibchen nicht.
Nee.
Sie hat keinen Bock mehr.
Und vor seinen Kumpels ist auch voll in die Hose gegangen.
Ja, voll.
Ich glaube, das, ja, was soll man daraus lesen? Ich finde das ja, ehrlich gesagt.
Ich weiß es nicht. Ich finde dann diesen, das finde ich ja alles noch, okay, also der Delfin tut mir leid, die Schweinswale tut mir natürlich total leid. Bei dem Buckelwal muss man sagen, wenn ich da schon wieder lese, dass die jetzt immer aggressiver werden und dass es auch Medien gibt, die das so darstellen, als ob der dieses Fischerboot angreift. Nein, Fischerboot, du warst halt gerade dummerweise da, weil das machen die ständig. Ja. Das hast du ja auch beschrieben, ne, auf Segelreporter, weil die ihre Parasiten loswerden wollen. Dummerweise, man kennt das ja auch vom, das ist ja auch so irre, dieses Whale-Watching, also man kennt ja diese Bilder, dass Buckelwale aus dem Wasser fliegen. Ja gut, wenn da jetzt gerade ein Angler steht und irgendwie so ein Idiot wie ich, der irgendwie auf Dorsch wartet oder so, und dann kommt der Buckelwale da raus, das ist dem auch völlig egal, ob da so ein GFK-Eimer liegt, dann landet er da einfach drauf. Es gab es ja schon mal vor der südafrikanischen Küste, gab es das auch mal mit dem Segelboot, ne? Genau. Da wurde ja auch schon draus gemacht, Buckelwal greift Segelboot an. Weil die Menschen.
Ach, wie lange das her ist.
Ja,
das ist echt 10 Jahre schon her, das hatte ich gedacht. Hey,
10 Jahre schon, hier. Wahnsinn.
Ich glaub schon, ja. Also ist echt krass lange her. Aber.
Ja, und dann kommt man darüber auf diese Orcas und da kriege ich mittlerweile echt, wenn ich ehrlich bin, das Kotzen, nicht wegen der Orcas, sondern wegen. Also, ja, es ist echt scheiße, wenn das passiert und jetzt ist er gerade wieder im Boot gesunken und sowas und so, aber jetzt dieses, man muss sie erschießen und
entnehmen, finde ich so, das Verb finde ich ja ganz
klar. Ja, das habe ich auch gerade irgendwie gelesen von einem, der gesagt hat, die Behörden haben verkackt, das ist ja ich komme gleich zum Vergleich, den finde ich relativ ähnlich. Die Behörden verkacken, sie hätten gleich den ersten, der angegriffen hat, hätten sie entnehmen sollen, wo man denkt so, vielleicht setzt du dich mal 5 Minuten an den Tisch, überlegst, wie das funktionieren soll. Also draußen 40 Seemeilen und sagst du, da hat ein Orca mein Boot angegriffen, könnt ihr den rausnehmen? Ja, wir fahren los, wir schicken einen hin. Das ist der Blonde, ne? Der große Blonde ist das, ne? Genau. Ja, Passnummer haben wir von dem. Also total irre, bis hin zu erschießen und dann habe ich so Diskussion mitgekriegt, irgendwie bei einem Post, was man nicht machen darf. Es gibt ja auch Gesetze in Hoheitsgewässern, dass da Leute schreien, ich bin für die Crew, ich bin auf See. Dann denkt man halt irgendwie, Captain Bly schreibt irgendwie so Traditionssegler oder so Traditionsschifffahrt, die alte englische Marine oder sowas, schreibt dann irgendwie, ich möchte mal sagen, so. Also dieses Argument, ich darf machen, was ich will, ich darf die erschießen oder mit Dynamit und ich darf alles weil ich bin zuständig für die Sicherheit von Schiff und Leben und Crew. Da denke ich so, ich finde, da fängt es aber an, weil dieses Schiff, was da gesunken ist gerade, das ist direkt vor Barbate passiert. 2 Tage später wird einer attackiert vor Barbate. Junge, musst du da jetzt lang? Also ich meine, das fängt an, ich glaube, Sicherheit von Schiff und Crew fängt damit an, zu entscheiden, fahre ich da jetzt hin oder fahre ich da jetzt gerade lang? Du wirst ja auch niemals aus Sicherheitsgründen im Juni sagen oder im Juli, ich fahre jetzt über den Atlantik in die Karibik. Weil das macht man natürlich nicht, weil da ist Hurricane Season. Und ich habe irgendwie die Tage mal darüber geschrieben, in einem Format, was ich noch nicht nenne, ich sag, die Natur hat verschiedene Hebel irgendwie erfunden, vermutlich, damit die Weltmeere nicht voller Sportschifffahrt ist. Und nicht überall, es gibt Stürme, es gibt Wellen, es gibt Tsunamis, es gibt Nebel, es gibt Riffe, Atolle, es gibt immer so ein paar Hindernisse, Hurricanes, alles Mögliche, so, dass sich das auch reguliert. So. Das hat die Natur vielleicht da unten, weil es vielleicht ein bisschen Fille wurde, auch gesagt, so, dann schicken wir die Orcas los, weil irgendwie reicht es auch ein bisschen.
Ach so, interessante These.
Ja, so kann man es ja sehen.
Ja, stimmt.
Ich finde nur, also wenn man da jetzt ganz tief einsteigt, und ich kann jetzt auch sagen, ich habe eine Macke, aber da habe ich auch drüber nachgedacht. Ich denke so, wenn du jetzt irgendwie, einerseits regen sie sich auf und sagen, ja, muss man was gegen machen, dass die Hurricanes so weit südlich einfallen. Ich war gerade bei dem Vortrag von Jetzt Brambusch, der in Schleswig war, der in der Karibik, der wollte eigentlich da unten hin, hat verpennt und ist jetzt in der Domrep und hat gesagt, wir haben da irgendwie so eine Bucht, die gilt als sicher und wir haben total Schiss gehabt. Und dann kommt der Hurricane und fällt so weit südlich ein wie noch nie zuvor. Und der hat Drohnenaufnahmen gezeigt, wie das da aussieht. Du denkst, Wahnsinn. Ja, also krass, wirklich irre. Ja. Und dann kommen auch schon wieder Stimmen. Ja, da muss man irgendwie bla und die Natur spielt verrückt und so. Ja, haben wir auch alle wahrscheinlich ein bisschen was mit zu tun. Und wo fängt man da an? Und ist es richtig, in einer Zeit, wo man eben merkt, so, wir haben jetzt echt lange rumgesaut und wir kriegen gerade die Quittung dafür, ist es jetzt richtig zu sagen, wir müssen jetzt mal die Orcas wegballern, weil ich will jetzt mit meinem Sportboot da gerade lang. Und da denke ich so, da müssen wir mal ein bisschen innehalten und überlegen. Also ich weiß nicht, ja, mir tut es natürlich um jedes Boot leid, um jedes Schicksal leid und natürlich ist es auch, möchte ich auch mit keinem tauschen. Ich würde aber auch ganz ehrlich sagen, ich würde da gerade nicht durchfahren. Also ich würde meine Route, ich würde woanders hin, dann fallen ins Mittelmeer wieder zurück oder woanders hin. Es gibt natürlich welche, die da durch müssen. Klar, die eine Überführung machen, aber auch das ist natürlich Sportschifffahrt, muss man auch wieder sagen. Ja. Also gewerstmäßig Yachten segeln, wüsste ich jetzt nicht, was da ein Grund ist. Also so jetzt labere ich mir im Kopf und Kragen gerade, merke ich. Nein, aber ich finde das so.
Das ist definitiv so.
Ich finde, du kannst mit der Natur nicht so umgehen. Also das geht einfach nicht. Also
das, gerade wir auch noch als Segler, das finde ich ja auch immer spannend. Ich meine, weißt du, wenn man das irgendwas, es wäre auch bescheuert, aber man hat ja schon irgendwie eine Nähe, eine Beziehung zur Natur. Das macht das ganze Ding ja dann irgendwie aus. Sind ja keine Motorradfahrer, auch wenn nichts gegen Motorradfahrer, aber das ist ja schon nochmal was anderes. Jetzt redest
du die im Kopf und Kragen.
Ja, ist eben so, ne? Aber ich sehe da schon Unterschiede, oder ob du im Auto sitzt irgendwie das und auf unterwegs bist. Also irgendwie ein Segler, der hat schon nochmal irgendwie eine andere Beziehung zur Natur oder das macht das jedenfalls aus. Ich finde, da passt das überhaupt nicht dazu, jetzt solche extremen Geschichten. Ich finde, klar muss man sich Gedanken machen, das gehört immer dazu. Man macht sich Gedanken, wie kriegt man Leute an Bord, die über Bord gefallen sind und dass es alles irgendwie sicherer wird.
Ja, klar.
Und es wäre natürlich am coolsten, wenn man das jetzt irgendwann hinkriegt, da irgendeinen Pinger zu erfinden, wo sie dann weg sind oder checkt, was da eigentlich denen im Kopf rumgeht, was das Problem ist, um das vielleicht zu lösen. Es ist aber noch nicht so weit, da bemühen sich ja nun Menschen irgendwie drum und irgendwann will es mal so sein. Und wenn es dann eben nicht so ist, dann muss man es, wie du schon sagst, vielleicht genauso behandeln. Ey, da, du fährst auch nicht in den Sturm rein oder in eine Zone, wo es flach ist oder gefährlich ist, wo eine Legerwalze, das gehört zur Seemannschaft, das halt zu umfahren. Und das ist doch ein Segler eigentlich gewöhnt, das zu tun. Deshalb finde ich eigentlich, ich glaube auch nicht, dass es die Mehrheit ist, die jetzt sowas fordert. Aber ich merke das auch.
Ja, ich glaube, die Stimmung kippt gerade.
Ja, genau. Weil es natürlich in dem Moment, klar, es gibt keine Tote, das Schiff ist untergegangen, ist auch tot. Und ehrlich gesagt, ich fand auch bei dem letzten Untergang schon nochmal eine andere Ebene, weil der Skipper ja nun durchaus gesagt, ey, das waren 40 Minuten und es sah wirklich so aus, als ob die uns versenken wollen. Das war jetzt nicht nur mal eben, manchmal sieht man ja doch die Fotos, wo dann ein Stück von der Ruderspitze abgebissen wurde, ne? Aber die sind ja, keine Ahnung, was da jetzt passiert ist, aber das, ob die wollten auch das ja nicht in dem Sinne jetzt wirklich versenken, das weiß man ja irgendwie alles nicht. Aber wie das, was auch immer dahinter steht, egal. Es ist, man muss da irgendwie dann außen rumfahren oder mit klarkommen oder sich
das machst du übrigens, habe ich auch irgendwie vor kurzem in der Diskussion gedacht, so oder auch geschrieben. Ja gut, dann nach der Logik, dass jetzt, wenn alles das Segeln im Weg steht, kann dann auch gehen. Du musst auch irgendwie Atolle sprengen und Riffe und Korallenriffe und muss alles weg, weil es kann eine Gefahr sein. Also finde ich, wo fängst du an, wo hörst du auf? Ich finde entscheidend, also deshalb was man so auch in den Diskussionen und selbst wenn man sich so fachlich damit beschäftigt, was ich jetzt im Moment oft tue und sehr viel recherchiere, und dann liest du, ja, aber jetzt heißt es doch, du musst das und das machen. Nee, es gibt so viele verschiedene Theorien, es gibt dann, es gibt verschiedene Empfehlungen auch offizielle Empfehlungen. Wenn du sagst hier, ich glaube, Orca Iberia, die sagen, fahr dann irgendwie die 20-Meter-Linie oder dann gibt es diese Empfehlung, die auch zum Beispiel plausibel klingt. Wenn du die siehst, hau ab, also gib Gas, hau ab, weil die sind positionstreu.
Kebel auf den Tisch, ne?
Und Kebel auf den Tisch und fahr weg, die haben nur so einen bestimmten Umkreis. GTOA veröffentlicht die spanische Regierung, die immer noch und auch aufgrund derer Erkenntnisse, muss ich aber sagen, sitzen die auch nicht Honks, die aufgrund ihrer Erkenntnisse immer noch sagen, lass alles los, mach Motor aus, Autopilot aus, Segel runter, lass sie einfach treiben. So, das lustig, das ist gar nicht lustig, das Ding ist, es passiert trotzdem immer was. Es ist genau wie, dann hieß es, eine Zeit lang wurde irgendwie ein weißes Unterwasserschiff filmt. Da greifen sie sich an. Schwupp ist das nächste mit weißem Unterwasserschiff. In diesen Orca-Reports-Gruppen schreiben sie auch immer dazu, welche Unterwasserschifffarbe sie haben.
Welches Antifouling, genau.
Welches Antifouling, ja, weil man muss das ganz klar sagen, man weiß noch nicht, was hilft. Man weiß noch nicht den Grund. Man weiß noch gar nichts. Und so schlimm das klingt, aber es müssen noch ganz, ganz viele Fälle passieren, dass man irgendwann mal ein evidentes Ergebnis hat und sagt so, okay, das hilft auf jeden Fall. Zum Beispiel Sand, wurde ja auch gesagt. Sand, ganz viel Sand. Ja. Dann nimmst du dir irgendwie, weiß nicht, 4000 Kilo Sand mit. Das muss erstmal auch viel Sand. Das hilft jetzt nicht so ein kleines Säckchen. Da muss schon viel Sand sein, wenn es helfen soll. Aber auch das funktioniert nicht immer. Also es gibt immer keine belegbare, belastbare Ergebnisse, wo man sagt, okay, das scheint zu funktionieren. Das Einzige, was funktioniert, ist offenbar in der 20-Meter-Linie zu bleiben, was allerdings auch nur funktioniert, wenn du kaum Wind hast. Weil wenn du auflandigen Wind hast, möchtest du da auch nicht rumtouren.
Ja, und diese ganzen, genau, Fischernetze, das wird ja auch immer geschrieben, okay, das liegt alles in dem Bereich. Und das ist ja, das meine ich auch, oder was ich eben meinte, wenn du quasi eine Gefahr aus dem Weg gehen möchtest, indem du quasi auch überaktiv bist, kommst du ganz schnell in eine neue Gefahr, die vielleicht noch viel größer ist, weil hilft dir ja nun wenig, dem Orca auszuweichen, wenn du dann eben auf dem Felsen sitzt oder mit der Schraube im Fischernetz hängst oder sowas. Alles. Ja, das ist alles.
Ich wollte noch diesen Vergleich loswerden, weil mir das so auffällt, weil ich hatte auch vor kurzem eine Diskussion, dann schrieb mir jemand, ja, aber ich habe in der Gruppe mit dem Professor gesprochen und der hat sich selber deinen Post gewundert und gleich immer so aufbrausen, ich will es überhaupt gar nicht sagen, was richtig oder falsch ist, weil ich weiß es auch gar nicht. Aber ich finde, in der letzten Woche in diesen ganzen Diskussionen, die dann entstanden und das alles gelesen, es hat ein bisschen was von Corona, muss man ganz ehrlich sagen, wo noch keiner richtig weiß, was passiert da jetzt eigentlich gerade. Und es gab ja in Corona auch immer diese Team Streeck, Team Drosten, und das ist da so genauso. Die einen hängen dann der Theorie nach und dann weiß man auch so, die mit den weißen Unterwasserschiffen, da sind dann die früher gesagt haben, nö, ich habe eine Grippeimpfung, da passiert nichts, das gleiche Virus oder ich bade viermal täglich in warmem Speiseöl, dann hilft es auch. Und so, und du wusstest ja mittendrin gar nicht, was passiert. War ja so eine allgemeine Versicherung, dann haben sich Leute Theorien angeschlossen, die für sie das Beste war, und so das Erschießen war wahrscheinlich dann, also jetzt Orcas erschießen, weiß nicht, gab es nichts Vergleichbares, aber Leute sind ja auch so auf die Barrikaden gegangen. Denk mal an Berlin, was da los war in diesen Demos. Dass man denkt so, also ich finde es wirklich so, wirklich erschreckenderweise wirklich vergleichbar, wenn man sich das alles so anguckt. Weil es gibt verschiedene Wissenschaftler, die dann arbeiten. Der eine sagt, mach dies, mach das, mach das, mach das. Und wie es dann letztendlich, wenn wir es überhaupt mal rausfinden, was da passiert, warum es passiert und wie man sich dagegen schützen kann, dann wird das noch dummerweise ein bisschen dauern.
Ja, das kann.
Aber ich finde es dann halt wirklich ganz schlimm. Ist immer schlimm, wenn man selber Medienschaffender ist, aber über Medien zu sprechen, es gibt halt so viele so Boulevardmedien, die dann wirklich so auf diese Agro-Schiene gehen. Ich habe irgendwo gelesen, jetzt drehen sogar die Buckelwale durch und so, das Meer schlägt zurück und so. Ey, hört mal auf, echt, das macht echt keinen Sinn.
Ja, mal sehen. Ich habe zumindest, was jetzt vielleicht zum Schluss, was Hoffnung macht, ich habe irgendwo gelesen, dass irgendwo hier in Norwegen tatsächlich so ein Pinger entwickelt haben, der allerdings bei ihnen gut funktioniert, und sie testen das jetzt gerade bei unserer Gladys-Gruppe, so heißen doch unsere fröhlichen Orcas da im Süden. Und die haben große Hoffnung, dass das irgendwie funktioniert. Ist jetzt schon ein paar Wochen alt, die Meldung, aber vielleicht sind sie da gerade zu Gange und kommen dann mit dem großen Ergebnis, und dann sind alle vielleicht zufrieden.
Ja, irgendwann stellt sich raus, dass nur noch Contender durchkommen. Dann bist du
zufrieden. Genau. Das passt doch alles.
Perfekt. So, wollen wir jetzt beschließen, dass wir nie wieder über Orca sprechen, egal was passiert?
Nee, das machen wir jetzt nicht.
Nicht. Aber wir müssen noch kurz zum Ende, wir wollten ja den Mantel der Verschwiegenheit aufdecken.
Ja.
Weil die Vendée steht ja kurz bevor. Ne? Also so, so wie die Zeit rennt. Und
ja, genau.
Wir werden dieses Vendée-Spezialformat machen, immer ganz viel mit Michael, mit Miku auch. Mhm. Und wir haben ja einen Partner, und wir haben letztes Mal gesagt, dass wir einen Partner haben, und jetzt verraten wir, es ist. Was ist es? Sagst du es oder sag ich es?
Sag du es, du bist der Geheimniskrämer.
Jemand, ein Bootsportal, ne? Kann man das so sagen?
Ich glaube schon. Ja, richtig.
Stell mal vor, jetzt hätte ich gesagt, das ist die Orca-Stiftung. Das ist
genau, Orca-PG,
das wäre jetzt. Gehst du noch Contender segeln jetzt die nächste Zeit? Oder?
Oh, ich glaube, am Wochenende werde ich noch mal ein bisschen üben. Irgendwann steht ja Europameisterschaft an, in einem Monat, am Silberplanersee. Jo, aber ist im Moment.
Du segelst die Europameisterschaft mit?
Ja, genau. Ich glaube, es sind knapp 70 Schiffe. Das wird ein großes Highlight. Ich glaube, vorher ist am Comasee. Schiffe, ja, ich sag Schiffe. Boote. Skiffs kann man auch nicht sagen. Nee, das ist ja nicht. Das sind
Eimer.
Nee, das wird ein cooles Event. Und da freue ich mich schon drauf. Muss mal gucken. Und direkt von da aus wollte ich dann das tatsächlich zum America's Cup fahren.
Aber dann beenden wir das doch mit der Aussicht auf den Contender, was war das, Weltcup, Weltmeister, Champions League?
Europameisterschaft.
Europameisterschaft mit folgendem Ton. Ich mache dir das als Lautsprecher auf dein Boot. Carsten, vielen Dank. Wir haben wieder viel länger gemacht, als wir wollten, aber ist halt so, ne? Passt.
Ja.
Bis demnächst.
Jo, tschüss. Ciao, ciao.
Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany.